Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß ja nicht, wer von euch so bekannt ist oder, naja, bekannt sein möchte wie ein bunter Hund. Ich meine, einen bunten Hund habe ich auch noch nicht gesehen. Aber manche Leute, die sind ja so bekannt wie ein bunter Hund. Und ich glaube, wir kennen ein oder andere Leute, die sind ja so berühmt. Ne? Das ist ja ganz unterschiedlich, was das für Leute sind, ob das Schauspieler oder Politiker sind. Und heute geht es auch um jemanden in der Predigt, der wirklich absolut berühmt war zu der damaligen Zeit. Nicht, weil er etwas Besonderes wirklich getan hat, sondern weil er auch nicht sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat, sondern die Leute, die kannten ihn aus einem anderen Grund. Diese Person ist sogar dafür verantwortlich, dass eine große Menschenmenge sich in Bewegung setzt, um einen anderen zu ehren. Jetzt ist natürlich die Frage, um wen geht das? Ne? Wen meine ich jetzt an dieser Stelle? Ich kann ja mal so ein paar Tipps geben. Es ist einer, der von den Toten auferweckt wurde. Und sein letzter Buchstabe seines Namens endet mit S. Lazarus. Danke, es ist der Lazarus. Wegen des Wunders an Lazarus sind alle aus dem Häuschen. Und sie verehren Jesus, der Lazarus von den Toten auferweckt hat. Jesus, ich weiß, endet auch mit S, ne? Aber genau, es war der Lazarus. Dinge können sich schnell verändern. Darum wird es heute auch in dieser Woche und auch in den kommenden Tagen gehen, wie schnell sich in der damaligen Zeit die Dinge verändert haben. Kennen wir ja heute absolut gar nicht, ne? Wie schnell sich die Dinge verändern. Von heute auf morgen ist ja alles immer gleich, ne? Wir denken nur an manche Äußerungen zu gewissen Zöllen oder wie auch immer. Nur um einen kurzen Abriss zu geben, wo wir uns in dem Bibeltext befinden, ein kleiner Rückblick in den Kontext des Textes. Jesus hält sich zurzeit nicht in Jerusalem auf, sondern in Bethanien. Und zwar ist das ein kleiner Ort, etwa so weit entfernt wie Fockbeck von hier, so etwa 3 bis 4 Kilometer. Also ist für mich jetzt, ne, so, ich wohne ja kurz vor Fockbeck da in Seemühlen und das ist so ungefähr die Entfernung, wie weit das weg war, wenn wir so uns das überlegen. Und Bethanien ist der Wohnort von dem Lazarus, den Jesus ja von den Toten auferweckt hatte, aus dem Grab herausgerufen hat und auch gleichzeitig der Wohnort von seinen Geschwistern Maria und Martha. Jesus wird auch von der Maria gesalbt mit einem Nardenöl. Das ist ein ganz kostbares Öl. Getrocknete Wurzeln und Stängel aus der Narde, die übrigens eigentlich gar nicht in Palästina letztendlich wächst, sondern im Himalaya, genau. Und darum war das Öl so kostbar, dass es einen ganzen Jahreslohn letztendlich gekostet hat. Jetzt können wir uns mal vorstellen, was wir so im Jahr verdienen. Ne? Mag ja unterschiedlich sein, aber wenn wir uns vorstellen, wir würden etwas kaufen, was ein Jahreslohn kostet, um das letztendlich auszugießen, überzugießen, über Jesu Füße und ihn zu salben. Also schon interessant. Aber dieses Nadenöl hat noch einen anderen interessanten Effekt. Es ist nämlich auch ein bisschen so arzneisch, vielleicht auch eine gewisse Wirkung darin enthalten, nämlich eine beruhigende Wirkung. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Baldrian, auch so eine ausgleichende Wirkung. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt genau kurz vor unserem Bibeltext, den wir heute lesen, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist, die Maria Jesus mit diesem kostbaren Öl salbt, mit das eine zusätzlich beruhigende und ausgleichende Wirkung hat. Wenn wir uns nämlich bewusst machen, wir gehen ja jetzt in die Karwoche, haben wir schon gehört, was in solch kurzer Zeit sich alles extrem verändert hat. Und Jesus wusste, was auf ihn zukommt. War das sicherlich auch unter anderem eine ganz tolle Wirkung. Und Jesus hat ja gerade eben erst ein Wunder getan, wo er Lazarus aus dem Tod auferweckt hat. Und Jesus zieht sich an der Stelle zurück, weil die führenden Priester und Pharisäer, das waren so die damaligen Theologen, die meinten, alles recht zu verstehen und zu leben und wollten das dem Volk eben dann auch so aufdrücken und haben dann auch das Volk aufgefordert zu sagen, wo sich denn Jesus aufhält, weil sie ihn verhaften wollten. Und dann kamen aber viele Menschen zu dem Lazarus, weil der war jetzt bekannt wie ein bunter Hund, und wollten sehen, ob dieser Mann wirklich von den Toten auferweckt ist. Und was da, und dann kamen die Leute und die kamen alle zum Glauben. Die kamen zum Glauben an Jesus Christus, der den Lazarus aus dem Tode auferweckt hat. Und das ist jetzt so die Situation, dass eben passiert noch manches andere, aber das, denke ich, war jetzt mal so nochmal wichtig zu hören. Und jetzt lesen wir den Bibeltext, wo Jesus am nächsten Tag dann sich auf den Weg von Fockbeck hier zum Bahnhof, ich meine von Bethanien nach Jerusalem macht. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zu dem Fest in der Stadt sich aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genauso hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten, er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten untereinander, da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach. Da könnt ihr nichts machen, haben die Pharisäer gesagt. Und wir wissen ja, weil wir schon wissen, wie diese Geschichte ausgeht, dass sie eben doch etwas tun konnten. Und am Anfang hören wir also von diesem Wunderheiler, der etwas getan hat. Da waren viele Menschen nach Jerusalem unterwegs, um rechtzeitig zum Passafest in der Stadt zu sein. Das Passafest war dieses Fest, wo man sich erinnert hat, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Und damals hat man ein Opferlamm geschlachtet, als bei der letzten Plage der Todesengel durch Ägypten ging und man sollte über die Türschwelle das Blut des Lammes streichen, um zu verhindern, dass der Todesengel auch in ihr Haus kam. Und so ging der Engel des Todes vorbei an den Häusern, wo das Opferlamm über die Türschwelle gestrichen war. Und daran erinnerten sich die Leute und das Volk. Es war auch so von Gott vorgegeben, dass sie jedes Jahr dieses Fest feiern sollten. Und man kam nach Jerusalem und feierte dieses Fest gemeinsam. Menschen, die sich jetzt dort aufhielten, die hielten auch nach Jesus Ausschau und sie fragten sich, ob er denn wohl auch kommen würde, dieser Wunderheiler. Das wäre ja was, wenn der mit uns letztendlich das Passafest feiern würde. Und dann ist es tatsächlich soweit. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von der Ankunft von Jesus in Jerusalem. Bleibt mal jetzt bei dem Beispiel von Fockbeck und dem Bahnhof. Jetzt kann man sich so vorstellen, dass das hier die Bundesstraße, ne, so sich entlang, da erzählt einer, da ruft einer den anderen an, pass auf, gleich kommt der da vorbei. Und die ganze Stadt ist plötzlich unterwegs, um zu gucken, dass sie ihn nicht verpassen. Euphorie, die baut sich auf. Eine, ein Hochgefühl der Freude. Mensch, dieser Wunderheiler, den können wir jetzt auch noch sehen. Wir waren vorhin nach Lazarus, haben ihn gesehen, und jetzt werden wir denjenigen sehen, der das vollbracht hat. Die Menge ist begeistert von der Auferstehung des Lazarus und letztendlich auch über diesen Wunderheiler. Und sie bezeugen und sie rufen da laut, er hat Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt. Es ist dieses Wunder, was da geschehen ist. Wunder, das ist ja ein Ausweis göttlicher Vollmacht, ein übernatürliches, unerklärliches Phänomen, was da passiert. Wenn wir von Wunder, also eben, ne, da ist göttliche Vollmacht mit im Spiel, und Wunderheiler, ein Heiler ist ein Retter. Heil hat etwas mit, ja genau, Rettung zu tun. Rettung von dem Tod ins Leben. Und dieser Wunderheiler zieht jetzt dort ein, aber nicht einfach so, sie rufen ihm, ah, du bist der Wunderheiler, sondern sie sagen, du bist der König. Jesus, der Wunderheiler, wird als König verehrt. Sie reißen diese Palmzweige von den Palmen. Also, ich weiß ja nicht, wie oft ihr schon Palmen gesehen habt, aber jetzt so Südafrika und Namibia, wo ich ja eine Zeit lang gelebt habe, hatten wir da auch Palmen, und wir haben auch jedes Jahr die Palmen vor unserer Kirche in Johannesburg haben wir immer geschnitten, damit wir Palmzweige mit in den Gottesdienst nehmen konnten. Das waren aber dann etwas größere Palmen und auch etwas größere Palmblätter. Aber das reißt man nicht so ohne weiteres von den Palmen. Da braucht man schon eine Säge. Ja? Und das ist auch gar nicht so ohne, weil jetzt gerade hier so unten an diesem Ansatz, da haben die so richtige Dornen. Und das kann richtig, also man kann sich da auch verletzen, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, vor allem wenn man damit wedelt. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ich sage euch das aus Erfahrung. Oft, wenn ich die Palmen geschnitten habe, da eigentlich muss man da Handschuhe anziehen. Und ich frage mich, wie das jetzt hier im Bibeltext heißt, also sie brachen da einfach so die Palmzweige ab. Gut, ich bin jetzt noch nicht im Heiligen Land gewesen, ich weiß jetzt nicht, wie da die Palmen aussehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie ähnlich sind. Und das muss dann schon so ein Akt gewesen sein. Ne? Da kam da einer, hat da die Palmen geschnitten und das wurde dann verteilt. Also es war schon eine größere Aktion. Palmzweige sind ja auch in der Antike für Siegesfeiern eingesetzt worden. Sie symbolisieren den Triumph. Und ja, an diesen Einzug von Jesus in Jerusalem sollte auch dieser Triumph, Mensch, der hat den Lazarus aus dem Tod auferweckt, das ist ein Triumph. Der Tod wurde besiegt. Ja, es war tatsächlich diese Erwartung, da kommt ein siegreicher König hier in Jerusalem eingezogen. Und wenn wir das so auch mit dem Alten Testament ein bisschen verbinden, dann können wir da auch Frieden und Gegenwart Gottes erkennen. Weil gerade zu dem Laubhüttenfest, das anschließend nach dem Passafest ein Fest ist, woran erinnert wird, wie Gott das Volk Israel, als es durch die Wüste gezogen ist, versorgt hat, wie Gott bei ihnen war. Da war ja die Wolkensäule und die Feuersäule. Und dieses Laubhüttenfest, das soll daran erinnern, wie Gott eben mit dem Volk Israel durch die Wüste gegangen ist. Und da hat man kleine Hütten gebaut, die man auch mit Palmzweigen eben so zusammengezimmert hat. Gleichzeitig sind ja Palmen ein immergrüner Baum. Und für uns symbolisieren wir ja auch Grün als Farbe der Hoffnung. Und all das schwingt damit, wo das Volk mit den Palmzweigen wedelt und Jesus zuruft. Und dann ist aber Jesus nicht einfach der, der da läuft, sondern er reitet auf einem Esel. Jetzt könnte man sich ja fragen, also ne, wieso vielleicht auch die Römer damals in die Stadt eingezogen sind, die sind ja nicht auf einem Esel geritten, sondern doch eher auf einem Pferd, auf einem richtig wahrscheinlich auch noch ansehnlichen Pferd. Aber der Esel symbolisiert letztendlich Demut und gleichzeitig auch wieder Frieden, verbunden mit dem Plan Gottes. Demut und Frieden, das haben wir gerade schon gehört aus Sacharja 9, ist es eben anders als ein Kriegspferd, das auch ein Stück weit Macht und Gewalt symbolisiert, Eroberung. Nein, hier kommt aber der Friedenskönig und nicht ein König, der mit Gewalt etwas erreicht. Darum der Esel. Auch vielleicht für das Einfache, denn der Esel, das war ein Tier, ein Lastentier für die einfachen Menschen, symbolisiert auch in einer gewissen Weise Bescheidenheit. Gott gebraucht das Schwache und Einfache zur Erfüllung seiner Pläne. Gott ist nicht angewiesen auf die Großen nur auf die Starken, sondern Gott setzt auf die Kleinen, auf die, die vielleicht gar nicht so viel zu sagen haben, sondern die sich demütig ihr Vertrauen Gott schenken. Und ein Esel ist natürlich auch ein Lasttier, trägt die Lasten, schwere Lasten kann ein Esel tragen. Und wenn wir überlegen, gerade so auf diese Tage, auf die wir in den Zug gehen, was Jesus an Karfreitag an Lasten der Welt getragen hat, dann können wir schon sagen, der Esel hatte eine große Last zu tragen. Und diese königliche Bedeutung, ich fand das total spannend herauszufinden, dass im Alten Testament schon zur Richterzeit und den frühen Königen auch die Königssöhne oder die Söhne der Richter auf Eseln geritten sind und nicht eben auf den großen Pferden. Jetzt kommt Jesus da mit dem Esel in die Stadt geritten, die Leute wehen mit den Palmzweigen und sie rufen Hosianna. Und Hosianna ist eigentlich ein Gebetsruf. Das bedeutet, Gott, hilf, rette doch. Und gerade im Markus-Evangelium, diese Geschichte wird ja nicht nur im Johannes-Evangelium, sondern auch in den anderen Evangelien erzählt. Und dort steht im Markus-Evangelium, dass sogar der Gebetsruf nach oben, an den himmlischen Vater gerichtet wurde. Herr, hilf du doch. Und sie rufen hier, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Sie ziehen also die Verbindung zu Gott und sie verstehen in einer gewissen Art und Weise, ja, dieser Jesus ist mit Gott in Verbindung und auch er soll uns helfen, auch er soll uns retten, auch er soll das tun, an uns tun, was er für Lazarus getan hat. Mensch, wie wunderbar. Es ist ja bis heute noch ein Bestreben der Menschen, möglichst lange oder möglichst sogar ewig zu leben und man tut dafür alles Mögliche. Manche Milliardäre, die setzen ihr Geld dafür ein, um herauszufinden, wie sie ihr Leben verlängern können. Also dieser Wunderheiler, der zum König ernannt wird und dementsprechend auch geehrt wird, zieht in Jerusalem ein. Und dann sagen die Jünger hier, die haben das irgendwie nicht kapiert, was da passiert. Da ist zu viel in kurzen Tagen passiert. Ich glaube, die haben noch nicht mal verarbeitet, was es bedeutet, dass der Lazarus jetzt wieder lebt. Jetzt verstehen sie nicht, warum das ganze Volk plötzlich so ausrastet und auch noch so viel Ehre ihm entgegenbringt. Und trotzdem ist Gottes Reich unaufhaltsam, steht hier. Ach, da ist auch ein Schreibfehler, ne? Fällt mir erst jetzt auf. Aber ihr wisst ja jetzt, was da steht. Gottes Reich ist unaufhaltsam. Selbst wenn die Jünger das nicht verstehen, noch nicht im Nachhinein, haben sie es ja dann doch verstanden. Im Rückblick wird manches eben klarer. Nachdem sie Zeit hatten, das alles mal setzen zu lassen, und dann denke ich mir, was haben wir für ein Vorrecht, dass wir die Geschichte schon wissen, wie sie ausgeht und dass wir schon ein Stück von der Geschichte auch vorweggreifen können, weil wir wissen, was dort passiert. Und selbst die Pharisäer hier im letzten Satz unseres Bibeltextes, die sagen, tja, da seht ihr mal, wir können nichts ausrichten, alle Welt läuft ihm nach. Alle Welt läuft ihm nach. Gottes Reich ist unaufhaltsam. Ist das so, wenn wir so an diese Woche denken? Was dann noch so alles, rapzapf, alles noch passiert? Wie schnell sich die Dinge verändern können, kennen wir auch unserer eigenen Geschichte aus der gegenwärtigen weltpolitischen Ereignisse, selbst aus der Corona-Zeit, wie schnell sich die Dinge da verändert haben. Und so können wir, glaube ich, ganz gut das verstehen, was damals die Jünger auch auszuhalten hatten. Wie viel verstehen wir nicht in unserer schnelllebigen Zeit? Und sagen immer, früher war alles besser, war alles langsamer und so. Nee, glaube ich, gar nicht immer so. Auch damals gab es solche Zeiten, wo alles, die Ereignisse sich überschlagen haben. Ich denke, das Leben des Lazarus mit seinen Schwestern, Martha und Maria, haben sich auch überschlagen. Auch dein Leben hat sich vielleicht an einem Punkt einmal schlagartig verändert, nämlich an dem Tag, an dem Moment, wo du Ja gesagt hast, Ja zu Jesus, dass er der König ist, nämlich der König auch über dein persönliches Leben. Oder du hast auch heute die Möglichkeit, dass sich dein Leben schlagartig verändern kann, dass du wie die Leute, die damals zum Lazarus gegangen sind, um zu schauen, was dieser Jesus da vollbracht hat, zum Glauben kamen. So darfst du auch heute, bist du eingeladen, zum Glauben zu kommen, zu verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Dass Jesus nicht nur allein ein Wunderheiler ist, wunderbar, alle klatschen in die Hände, sondern dass, wie die Leute damals begriffen haben, ja, er ist der König. Der König, der auch unser König sein möchte. Welche Zeichen und Wunder erwartest du von Jesus in deinem Leben? Denkst du und glaubst du, dass Jesus heute immer noch die gleiche Macht hat, Dinge in deinem Leben zu verändern? Schlagartig? Mir sind Menschen begegnet, die schlagartig von heute auf morgen, weil sie Jesus kennengelernt haben, frei geworden sind von Süchten. Da ist einer, der sagt, ich konnte von heute auf morgen aufhören zu rauchen. Es gibt Menschen, ich bin in Südafrika tatsächlich mehreren Menschen begegnet, die solche krassen Geschichten erlebt haben. Ich weiß nicht, warum gerade da, aber da sind mir besonders solche Leute begegnet, wo sich ihr Leben schlagartig verändert hat, wo sie frei wurden von Abhängigkeiten, von Süchten. Wunderbar. Und ich glaube, dass das heute eben genauso noch möglich ist, dass Jesus sagt, hier bin ich. Ich möchte über dein Leben herrschen und nicht so, wie man in einer Sklaverei sich unter einen Herrscher stellen muss, sondern wir stellen uns unter die Herrschaft Gottes, weil Gott, der König, und jetzt kommt das Paradoxe, ein König ist, der uns dient. Ein König, der uns dient. Er dient uns, indem er sagt, ich möchte, dass du ewiges Leben erhältst. Ich möchte, dass Neubelebung in deinem Leben, in deiner Lebenssituation möglich wird. Und ich tue das auch. Das, was wir dafür tun müssen, ist, uns für Gott zu öffnen. Ja, der König will auch Herr über dein Leben sein, möchte in dein Leben einziehen und wir dürfen innerlich ihm zujubeln und sagen, Hosianna, hilf du auch mir, rette du mich vor dem Tode. Er ist Herrscher durch Dienen, er herrscht durch Wunder und Zeichen auch in deinem Leben, wenn du das zulässt. Er ist der Herrscher in einer liebevollen Beziehung zu dir. So wie alle, die ihm nachfolgen, das erleben dürfen. Und noch viel mehr, er macht uns sogar zu Königskindern. Er macht uns zum Erben seines Reiches. Und Jesus hat einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Reich, in das wir hineingehen dürfen. Und Jesus möchte auch heute einziehen in dein Leben. Vielleicht auch ganz neu einziehen, weil du den Eindruck hast, ich bin zwar schon lange mit Jesus unterwegs, aber ich vermisse, dass Gott auch dieser Wunderheiler in meinem Leben ist. Für all meinen Mist in meinem Leben. Lade ihn ein, dass er dein Leben verändert. Und ich bin froh, dass hier Menschen heute hier zusammen sind, wo wir auch an unterschiedlichen Menschen sehen können, wie Gott Leben verändert hat. Und wenn wir so die nächsten Tage miteinander unterwegs sind, dann dürfen wir mit diesem Bewusstsein in diese Tage gehen, der König, der dient uns. Wir können Gemeinschaft mit dem König haben. Das werden wir am grünen Donnerstag miteinander erleben, wo wir gemeinsam auch das Abendmahl feiern wollen. Dieses Passafest, wo das Opferlamm damals geschlachtet wurde und heute wissen wir, dass Jesus das Opferlamm für uns ist. Und das dürfen wir an Gründonnerstag bedenken und auch miteinander feiern, wie der König uns dient, dass er sich für uns opfert. Und dann an Karfreitag, wo der König für uns in den Tod hineingeht. Und dann letztendlich an Ostersonntag ein Auferstehungsfest feiern dürfen, weil er erhöht wird und er den Tod besiegt hat. Nicht für sich selbst, sondern für uns. Was für ein König, der da einzieht. Nicht nur damals in Jerusalem, sondern heute auch in dein Leben einziehen möchte. Amen. Ich lade ein, mit mir zu beten. Herr Jesus, du bist der König. Du bist der König über mein Leben und über das Leben vieler, die hier sitzen. Und ich danke dir, dass du ein König bist, der uns dient. Du bist einen Weg gegangen für uns, damit wir leben dürfen. Das ist so wunderbar. Ja, es ist ein Wunder, was du getan hast durch die göttliche Vollmacht des himmlischen Vaters. Danke, dass du die Macht hast, den Tod zu besiegen und das für uns auch getan hast, uns neues, ewiges Leben schenkst. Und Herr Jesus, du weißt, wo in unserem Leben es deine Wunderkraft braucht. Wo wir dich als den wundersamen Retter brauchen. Wo so vieles in unserem Leben noch geordnet werden muss. Ich danke dir, dass deine Macht auch heute noch wirksam ist und dass du in unserem Leben wirken möchtest. Du willst uns dienen. Lieber Herr, dafür loben und preisen wir dich, dafür danken wir dir. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, unser Leben für dich zu öffnen, dass du in unserem Leben weiter wirken kannst. Und dort, wo du dein gutes Werk begonnen hast, da wirst du es auch nicht liegen lassen, sondern du wirst es vollenden. Und dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.